Herr Schmücker, Sie sind Professor für Philosophie und Sie sind Sprecher der Kollegforschungsgruppe Zugang zu kulturellen Gütern im digitalen Wandel.
Sollen die Digitalisate das Original dann ersetzen? Oder soll man das Original zusätzlich zum Digitalisate bewahren, weil wir Authentizitätsanker brauchen? Eigentümer können ja schlechterdings sagen, das Ding gehört mir. Wenn das Museum es digitalisiert, ziehe ich die Leihgabe zurück. Allerdings sollten wir von öffentlichen Einrichtungen erwarten, dass sie diese Karte nicht spielen, weil sie das Eigentum ja mit Steuermitteln erworben haben.
Wie ist das im digitalen Raum mit der Überwachung von Nutzung? Ich bin möglicherweise Teil eines digitalen Nutzungsmessungsszenarios, sicherlich mal mindestens, aber vielleicht auch schärferer Auswertungen.
Sie stellen die Frage so, dass jemand, der so wie ich eher die Auffassung hat, dass man nicht zu stark dem Originalkult huldigen sollte, es schwer hat, darauf eine Antwort zu geben.
Ob öffentlich oder privat, Theater, Konzerthäuser, Museen, das sind Orte der Kunst und Kultur mit Öffnungszeiten und Eintrittspreisen. Denn Kulturgüter sind wertvoll. Im Digitalzeitalter erwarten Menschen allerdings auch digital Zugänge zu Kultur, sowohl klassischer analoger Kultur als auch zu von vornherein digitalen Kulturgütern. Kulturpolitik, wie auch das Kunstmanagement oder Eigentümer von Kulturgütern, denken also darüber nach, ob und wie sie wertvolle Artefakte der Allgemeinheit zugänglich machen. Eine harmlose Frage ist das nicht. Wer unter welchen Bedingungen Zugang zu Kunst- und Kulturgütern hat und wer diesen Zugang kontrolliert, ist hochpolitisch. Es geht um Macht, Geld, Gerechtigkeit und auch um die Würde von Kunstwerken und Kulturgütern. Teilhabe und Ausschluss, Identität und Deutungshoheit, aber auch Schutz vor Manipulation, Verlust und Vergessen. In Zeiten der Digitalität treten zum ohnehin komplexen Bild weitere Aspekte hinzu. Es entstehen einerseits nicht nur neue Zugangswege zu, sondern auch neue Arten von Kulturgütern. Andererseits stellen sich neue politische und ethische Fragen. Welche Akteure limitieren oder gewähren Zugang zu kulturellen Gütern im digitalen Zeitalter? Welche Eigenheiten des Digitalen müssen dabei berücksichtigt werden? Wer kann, darf und sollte darüber entscheiden, wie heute mit Kulturgütern umzugehen ist, wie sie gesammelt, bewertet und aufbewahrt werden? Und warum drängen sich noch heute Menschen im Pariser Louvre, um Leonardo da Vincis berühmte Mona Lisa an der Wand hängen zu sehen, wenn man doch von zu Hause aus Digitalisate von höchster Qualität anschauen kann? Darüber sprechen wir heute im Digitalgespräch. Mein Name ist Marlene Görger, ich bin Physikerin und Technikphilosophin und arbeite für das Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.
Und ich bin Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt. Unser Gast und Experte ist heute im Digitalgespräch Professor Dr. Reinhold Schmücker, zugeschaltet per Videokonferenz aus Münster. Herzlich willkommen im CBD-Podcast, Herr Schmücker. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch.
Ja, ich auch.
Herr Schmücker, Sie sind Professor für Philosophie am Philosophischen Seminar der Universität Münster. Dort forschen und lehren Sie unter anderem zu Artefaktphilosophie, Ästhetik und Philosophie der Kunst und Kulturphilosophie. In diesen Feldern interessieren Sie sich, das ist für unser Thema heute wichtig, insbesondere für ethische und politische Aspekte. Zudem sind Sie Mitherausgeber der Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft und Sie sind Sprecher der Kollegforschungsgruppe Zugang zu kulturellen Gütern im digitalen Wandel. Bevor wir über Fragen des Zugangs im Zusammenhang mit Digitalität sprechen, machen Sie uns doch bitte erstmal klar, was sind Kulturgüter im Sinne Ihrer Forschung?
Ja, darüber haben wir in der Forschungsgruppe, die Sie eben erwähnt haben, natürlich intensiv und lange diskutiert. Ich selber vertrete einen sehr weiten Begriff von kulturellen Gütern, demzufolge kulturelle Güter nicht nur alle Werke der Kunst oder gar der Hochkunst sind, sondern generell die Bestände von Archiven, von anderen Sammlungen, von Museen, also all das, womit sich die Institutionen auseinandersetzen, die man manchmal Kulturerbeinstitutionen nennt, aber auch wissenschaftliche Publikationen und Ähnliches. Publikationen, also in denen Forschungsergebnisse dargelegt werden, würden für mich noch unter den Begriff der kulturellen Güter zählen. Man kann natürlich auch einen engeren Begriff des kulturellen Gutes verwenden oder einen noch weiteren. Mit einem noch weiteren kommt man nur wenig zurecht, wenn es einem wie uns in der Forschungsgruppe um das Recht auf kulturelle Teilhabe geht, das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Artikel 27 verbrieft ist. Das ist das Zentrum und der Ausgangspunkt unserer Forschung in dieser Forschungsgruppe. Und da ist ein Begriff kultureller Güter, wie ich eben skizziert habe, hilfreich, denke ich, weil er wichtige Grenzphänomene zu erfassen erlaubt, also nicht zu viel ausschließt, aber auch nicht zu viel einschließt und damit letztlich ein Begriff wird, unter den man dann alles fassen kann, wenn auch jede Handlung noch ein kulturelles Gut ist, auch wenn sie nicht exponiert oder in einer bestimmten Weise gleichsam werkhaft verfasst ist, dann hat man natürlich einen sehr weiten Begriff und kann im Grunde alles menschliche Tun darunter fassen. Darum kann es aber diesem Menschenrecht auf kulturelle Teilhabe nicht gehen und der Frage nach dem Zugang zu kulturellen Gütern auch nicht. Es muss ja etwas Gegenständliches sein, zu dem Zugang ermöglicht, verhindert oder Zugang gefunden wird.
Jetzt haben Sie den zweiten wichtigen Begriff ja auch schon genannt, Zugang. Der hat ja viele Bedeutungsebenen. Wie legen Sie sich denn diesen Begriff zurecht in Ihrer Forschung?
Wir haben uns in den letzten 3 Jahren im Wesentlichen klargemacht, dass es natürlich ganz verschiedene Dimensionen und Ebenen des Zugangs gibt. Man kann, wie wir das ja landläufig oft tun, davon sprechen, dass jemand keinen Zugang zu einem Roman von Thomas Mann findet, weil der bei ihm nichts anrührt oder ihm zu kompliziert erscheint. Das ist eine Dimension von Zugang, die bei uns nur am Rande eine Rolle spielt. Inwiefern können wir eventuell noch später besprechen. Im Kern geht es bei uns zunächst mal um Dimensionen des Zugangs, die etwas damit zu tun haben, dass jemand überhaupt einer Sache, eines kulturellen Guts gewahr werden kann, sich einen Eindruck davon verschaffen kann, wie dieses beschaffen ist und überhaupt erst in die Gelegenheit kommt, sich mit diesem Gut fruchtbar oder in einer Weise auseinanderzusetzen, die ihm dann keinen Zugang zu ihm in dem anderen Sinne gewährt. Hier scheint es uns wichtig zu sein, im Blick zu behalten, dass der digitale Wandel doch vieles verändert und verändert hat. Ich will das mal einem simplen Beispiel klar machen. Sie haben das ja eingangs schon gesagt. Museen haben oft sehr begrenzte Öffnungszeiten, so 10 bis 17 Uhr, donnerstags vielleicht etwas länger und am Wochenende auch montags dafür geschlossen. Das sind natürlich auch Bedingungen des Zugangs zu kulturellen Gütern, die zum Beispiel in einem Museum aufbewahrt werden. Genauso wie es Bedingungen des Zugangs zu einem kulturellen Gut sein können, dass jemand, der es besitzt oder jemand, der es hervorgebracht hat und auch noch im Besitz hat, bestimmte Vorgaben macht, etwa in Bezug darauf, dass jemand nur dann zu dem Gut Zugang haben soll, wenn er in einer bestimmten Kleidung auftritt oder wenn er bestimmte andere Bedingungen erfüllt oder dass zu einem Gut womöglich nur Personen einer bestimmten Gruppe Zugang haben sollen. All das sind natürlich Möglichkeiten, den Zugang zu beschränken oder Zugangsvoraussetzungen dafür, dass es diesen Zugang im Sinne eines zunächst einmal Gewahrwerdens eines kulturellen Guts überhaupt gibt. Der digitale Wandel hat nun ja einerseits dazu geführt, dass sehr viel stärker dynamisierte, potenziell demokratische oder man könnte, wenn es nicht schief wäre, sagen demokratischere Arten des Zugangs zu kulturellen Gütern entstehen, potenziell wohlgemerkt. Denn ein digitalisiertes kulturelles Gut, das vorher nur in einem einzigen Exemplar irgendwo war, kann möglicherweise jetzt, jedenfalls in der digitalen Form, an unterschiedlichsten Orten, zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Personen und eben auch gleichzeitig an verschiedenen Orten wahrgenommen werden. Es ist also kein, wie man in der Wirtschaftswissenschaft sagt, rivalisierendes Gut mehr, sondern es ist eben ein nicht rivalisierendes Gut. Das macht schon mal eine große Veränderung aus. Aber dieser Hoffnung und dieser Möglichkeit eines potenziell demokratischeren Zugangs zu kulturellen Gütern korrespondiert auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit, diesen Zugang mit digitalen Mitteln drastisch zu reglementieren, zu verhindern, zu beschränken und Zugang zu sehr vielen Gütern einfach abzuschneiden. Also Kontrolle ist gewissermaßen auch eine Kehrseite der potenziell demokratischeren Möglichkeiten, die der digitale Wandel eröffnet.
Also erstmal ist das ja plausibel, dass ja so die Begrenzungen, die durch Raum und Zeit und Ort, an dem ich auch sein muss, und Arbeitszeiten, Öffnungszeiten und dergleichen, dass die wegfallen durch die Nutzung eines Digitalisats oder durch digitalisierte Zugänge zum Ausstellungsort. Ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Museum. Auf der anderen Seite könnte man ja auch fragen, was ist denn sozusagen die normale Vorstellung von Verantwortlichen im Kulturbetrieb für einen digitalen Zugang? Man könnte sagen, naja, das Werk wird irgendwie abgebildet. Sagen wir mal die Mona Lisa oder so. Man könnte aber natürlich auch sagen, ja, Moment mal, eigentlich ist ja doch der Raum, in dem das Werk präsentiert wird, das, was ich bekomme, wenn ich reingehe ins Museum. Also bräuchte ich doch vielleicht auch eine 3D-Begehbarkeit sozusagen des Raumes, in dem das Werk irgendwie präsentiert ist. Ich müsste drum rumgehen können, befliegen oder irgend sowas in der Art. Also das geht natürlich auch digital, aber ist sehr viel anspruchsvoller. Man könnte sich noch mehr vorstellen. Man könnte sagen, naja, so vielleicht sind die anderen Besucher im Museum auch irgendwie ein Element der Museumserfahrung. Also sollte man vielleicht auch noch andere Betrachter simulieren oder jedenfalls die Möglichkeit des Austauschs. Dann gibt es ja noch so Zusatzinformationen, so Audio-Guide-mäßig oder wie auch immer. Vielleicht gehören die auch dazu. Ich könnte es jetzt noch verlängern. Das Tageslicht, die Jahreszeit, all diese Dinge. Gibt es Standards, wo man ablesen könnte, naja, also bis zu dem Punkt, das wäre so das, was man erwartet an Digitalisierungsleistung, um einem Kulturgut gerecht zu werden, und ab dann ist es eher nice to have?
Also alles ist natürlich möglich, aber zum Teil zu Kosten, die nicht sehr sinnvoll sind. Wir haben auch über 3D-Reproduktionen schon eine Veranstaltung gemacht, auch mit einem beteiligten Künstler, Oliver Laric. Das sind aber sicherlich erstmal Einzelphänomene. Das kann sich auch noch ändern, wenn 3D-Formen Standard und insbesondere eben billiger werden noch und ubiquitärer, also viel leichter zugänglich für Museumsleute auch, weil so ein Drucker vielleicht dann einfach bei ihnen nebenan steht. Also das alles kann sein. Ich glaube aber, Ihre Frage, oder ich möchte sie vielleicht auch mal so verstehen, zeigt, dass Digitalisierung zweierlei ist. Einerseits ist sie objektbezogen, deswegen scheint uns auch die Bezugnahme auf kulturelle Güter als den Gegenstand unserer Betrachtung des Zugangswandels im digitalen Wandel sachgerecht. Ob man da jetzt von Werk spricht oder von Objekt beim Archivgut, ist es sicherlich kein Werk, aber es ist eben auch etwas Gegenständliches, und das ist auch sachgerecht. Zweitens aber gehört genauso konstitutiv zu dem durch den digitalen Wandel ermöglichten Zugang hinzu, dass digitalen Reproduktionen gerade auch vor dem Horizont, dass sie sich an ein sehr großes Publikum wenden, Kommentare, Kontextinformationen und so weiter beigegeben werden können und dass sie auch nochmal in einer neuartigen Weise verlinkt werden können, ja nicht, mit anderen kulturellen Gütern, mit anderen Kontextinformationen dann auch. Und so lässt sich also auch eine Pluralität von Zugängen zu den entsprechenden Objekten durchaus gewährleisten, denke ich. Mir scheint es allerdings wichtig zu sein, dass man sich außer diesem Güterbezug auch klar macht, dass an sowas wie verantwortungsbewusste Digitalisierung eine ganze Reihe von Anforderungen gestellt sind, die sich auch im Hinblick auf ganz unterschiedliche kulturelle Güter unterscheiden können. Wenn Sie an Archivgut denken, und ich hatte ja eben gesagt, dass das auch zu unserem Begriff kultureller Güter gehört, also an Dokumente, die, sagen wir mal, in öffentlichen Archiven von politischen Entscheidungen und Entwicklungen der Vergangenheit künden oder aber Dokumente über Eigentumsübergänge in früherer Zeit enthalten. Wenn wir an so etwas denken, das wird ja vielfach digitalisiert. Und hier ist die Frage, sollen die Digitalisate das Original dann ersetzen? Oder soll man das Original zusätzlich zum Digitalisat erhalten? Ich habe in diesem Zusammenhang vielfach argumentiert und tue es immer noch, dass es wichtig ist, das Original jedenfalls zum heutigen Entwicklungsstand von Digitalisierung und entsprechender Software, auch dem Mangel an entsprechender Standardisierung und Langzeitarchivierungssoftware, dass es da wichtig ist, die Originale zusätzlich zu erhalten. Vor allem deshalb aber, weil digital auch bedeutet leichter veränderbar, leichter, wenn man so will, fälschbar. Und wir werden angesichts des aktuellen Standes der Entwicklung meines Erachtens nicht umhinkommen, die Originaldokumente zu bewahren, weil wir sie als Authentizitätsanker brauchen. Wenn in Frage gestellt wird, was wahr ist oder ob es sich um ein gefälschtes Bild handelt, Sie werden daran denken, dass ja die ganzen Rundfunkanstalten jetzt auch bei der Kriegsberichterstattung aus der Ukraine beispielsweise immer Verifizierungsteams einsetzen, die dann sagen sollen, ob das Bild gefälscht ist oder nicht. Und wir werden für kulturelle Güter, die für unsere Gesellschaften konstitutiv sind, noch lange solcher Authentizitätsanker bedürfen. Interessanterweise hat mich, als ich das in einem Artikel in der Zeitschrift Archiv dargelegt habe, dann jemand aus dem ungarischen Staatsarchiv gefragt, ob er den Text übersetzen dürfte. Er glaube, dass dieser letzte Satz mit dem Authentizitätsankern auch für das ungarische Archivarpublikum sehr wichtig sein könnte. Und wenn wir daran denken, was da so auch regierungsseitig in USA heute an Veränderungen vorgenommen wird, dann wird, glaube ich, nochmal klar, dass man hier eine relativ klare normative und auch rechtspolitische Aussage treffen kann.
Also Sie haben das jetzt für Archivmaterial so ein bisschen als die, sage ich jetzt mal, nicht werkhaften Kulturgüter beschrieben, aber für die werkhaften Kulturgüter ist das doch sicher auch relevant.
Genau, es ist völlig richtig. Für Kunstwerke gilt das natürlich auch. Und da kann man noch anderes dran sehen. Da gilt zum einen, dass die Frage der Langzeitarchivierbarkeit nicht nur für Digitalisate, sondern auch für das, was man vielleicht Digital Born Art nennen könnte, also für Kunst, die genuin digital ist, die als digitale Werke geschaffen wurde. Da stellen sich ja heute ganz erhebliche Fragen hinsichtlich der Gewährleistung des Zugangs zu ihr über längere Zeiträume hinweg. Wir haben in der Kollegforschungsgruppe in Münster verschiedentlich uns schon mit diesem Thema beschäftigt, beispielsweise unter dem Gesichtspunkt, dass eben heute keineswegs mehr alle in der Frühphase der Digitalisierung entstandenen Kunstwerke irgendwie zugänglich sind. Es gibt Speichermedien, ja, die gibt es noch. Das Hauptproblem ist, es gibt entweder die Hard- oder die Software oder beides nicht mehr in der Weise, außer vielleicht in besonders gut ausgestatteten Sammlungsinstitutionen wie dem ZKM in Karlsruhe, sodass man allenfalls noch an einigen wenigen Punkten und vielleicht bei einem Sammler, der das noch zufällig hat, die entsprechenden Kunstwerke überhaupt noch in dem Sinne des bloßen Gewahrens zugänglich hat. Und sonst kann man auch nur noch aus schriftlichen Quellen der Vergangenheit etwas über sie wissen oder aus Abbildungen ungefähr. Da ist einmal die ethische Frage, ich sag mal, wie viel an Voraussetzungen der Zugänglichkeit beispielsweise historischer Videokunst von Ende der 1960er Jahre muss denn eigentlich heute jedes Museum, das Videokunst sammelt und ausstellt, ständig bereithalten. Wir haben gerade in der Kollegforschungsgruppe darüber diskutiert und uns auch informiert, wie es ist mit der Bedeutung von Online-Archiven für die Zugänglichkeit zu audiovisueller Kunst. Da treten dann auch so Fragen auf, wie ist es ausreichend, solche Werke in einer Weise noch verfügbar zu haben, die es erlaubt, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt, sie zu streamen. Oder müssen sie auch herunterladbar verfügbar sein, wie manche postulieren? Wie lässt sich das langfristig gewährleisten? Zu welchen Kosten? Sind diese Kosten auch gesellschaftlich vertretbar? Müsste man aber nicht vielleicht auch beim Ankauf solcher Werke mit den Künstlern vereinbaren, dass die Werke gewissermaßen kontinuierlich in neue technische Präsentationsformen oder Speicherformate migriert werden dürfen. Damit da kein Urheberrecht entgegensteht, das etwa das verhindert. Und wie ist das ästhetisch zu beurteilen? Ist das dann noch äquivalent oder müssen wirklich Museen das bereithalten, wenn man für Letzteres ist? Müsste man möglicherweise für eine sehr, sehr hohe Spezialisierung neuer Museen eintreten. Dieses Problem ist aber auch ein Problem der bloßen Digitalisate. Denn die Digitalisate, die müssen ja auch langfristig bewahrt werden. Und Archivare haben, unabhängig von meinem Argument, das ich eben gebracht habe mit dem Authentizitätsanker, auch schon vorgerechnet, als Landesrechnungshöfe gesagt haben, ihr müsst die Originale wegwerfen, haben die gesagt, naja, aber die Kosten für die Software-Updates sind so hoch, die sind ja noch höher als die Lagerräume. Und wenn wir die nicht kontinuierlich erbringen können, weil da mal eine Haushaltslücke ist, dann ist ja alles futsch. Lass uns das nicht machen.
Bleib jetzt trotzdem nochmal bei der Vorstellung, dass es doch relativ leicht machbar sein könnte, deutlich mehr zu digitalisieren in einem Museum, als das Museum aktuell zeigen kann. Museen haben ja in der Regel auch einen großen Fundus, das heißt, irgendwo im Keller oder in irgendwelchen Hallen sind jede Menge Dinge aufbewahrt, die eigentlich das Publikum gerade nicht sehen kann. Jetzt gäbe es ja zwei mögliche Perspektiven und vielleicht auch Strategien zu sagen, jetzt nehmen wir die digitale Chance wahr und digitalisieren das alles, geben das raus. Und dadurch hat das Publikum viel, viel, viel mehr Kunstobjekte, die es sehen kann oder vielleicht sogar downloaden, nutzen, wie auch immer. Oder man könnte sagen, naja, das Prinzip Museum besteht eigentlich in dieser Verknappung. Also wenn jetzt alles als Digitalisat kursiert, dann ist eigentlich die Auswahlleistung der Kultureinrichtung, die fürs Präsentieren zuständig ist, überhaupt nicht mehr vorhanden. Also das ganze Kuratieren einer Ausstellung, das Aussparen von Dingen, das Lenken der Aufmerksamkeit auf spezielle Aspekte und vielleicht auch spezielle Werke, das fällt weg, wenn ich sozusagen alles raushaue, um es mal so auszudrücken. Ist das eine Diskussion? Gerade für Kunst könnte man ja sogar vermuten, dass die ihren Wert verliert, in dem Maße, wie alles zu jeder Zeit überall zumindest dargestellt zu haben ist. Ist das also ein Problem, wenn die Kleinräumigkeit und der Selektionszwang des Ausstellens wegfällt für den Museumsbetrieb?
Wir haben ja eine ganze Reihe auch von Personen aus der kuratorischen Praxis in unserem Projekt auch beteiligt. Ich glaube, es gibt da doch im Wesentlichen zwei wichtige Diskussionsstränge, die aber nicht so sehr gespeist sind von der Befürchtung, dass das Kuratieren im Museum dann entwertet würde. Der eine Diskussionsstrang ist, glaube ich, der sagt, naja, im Prinzip sollten wir natürlich die kompletten Sammlungsbestände digitalisieren und Open Access ist das Stichwort, öffentlich zugänglich machen. Aber wir kennen eben diese Debatte, die da doch, glaube ich, sehr wichtig ist, um sensible Sammlungen, was das sein könnte, ich sage gleich noch ein Beispiel. Das zweite ist eben, wie ist es mit kulturhistorisch wertvollen Artefakten, die aber auf vielleicht doch sehr zweifelhafte Weise zur Kolonialzeit den Weg in die Kammern deutscher Museen oder anderer europäischer Museen gefunden haben. Sollten die wirklich hier oder sollten sie vor allem in digitaler Form jedermann und jeder Frau zugänglich gemacht werden? Sollten sie vielleicht doch nur einzelnen Leuten zugänglich gemacht werden? Also das sind, glaube ich, diese Stränge und die laufen in einer bestimmten Weise zusammen. Einerseits in der Debatte über die Rückgabe kolonial geraubten oder kolonial entzogenen kulturellen Erbes. Andererseits aber in so einer Debatte, wie wir sie jetzt um diese mindestens 100.000 Leni Riefenstahl-Fotos haben, wo dann eben Personen abgebildet sind, die eventuell noch leben, die als sehr junge Personen von Riefenstahl fotografiert wurden und die gegen die Digitalisierung und damit veröffentlichte Machung ihrer Jugendfotos etwas einzuwenden haben und die man doch zumindest fragen müsste. wenn man das so zusammendenkt, den Aspekt Rückgabe, den Aspekt sensible Sammlung, dann wird, glaube ich, klar, dass das ist ein Bereich, wo es sehr schwierig ist, pauschale Antworten zu geben oder so rechtsförmige ethische Prinzipien zu postulieren. Hier wird man vor allen Dingen auch einzelfallbezogen und mit einem gewissen Fingerspitzengefühl mit Betroffenen diskutieren müssen. Das ist Verantwortlichen in Museen und ähnlichen Kultureinrichtungen, die sammeln, sehr klar und wird denen, die es noch nicht klar ist, zunehmend klarer und man ist bemüht, da was zu tun. Und das sind meistens auch grundsätzlich wichtige Gründe, die gegen eine komplette Zugänglichmachung von allem und jedem sprechen könnten. Während ich denke, die Tatsache, dass wir sonst gewissermaßen das Museum als einen exklusiven Ort entwerten würden, die wird sich schwerlich als ein Grund gegen eine breite Digitalisierung und gegen einen breiten, offenen Zugang zu den Digitalisaten anführen lassen. Das Museum hat sich immer historisch gewandelt, ist eine historisch entstandene Institution aus dem vordigitalen Zeitalter und man kann nicht den Wandel grundsätzlich verbieten, glaube ich.
Ich frage nochmal nach Kunstwerken im engeren Sinne. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Kunstsammlerin und hätte die Möglichkeit, das in einem Haus auch zu präsentieren, habe aber eine sehr, sehr große Sammlung, dann scheint mir das doch eine Frage zu sein, alles simultan zu zeigen oder sogar ins Netz zu tun oder aber nur Ausstellungen zu zeigen, also jedes Mal andere Objekte. Und es ist ganz klar, dass das Prinzip des nur teilweise Zeigens da gepflegt wird.
Das ist natürlich immer möglich und es macht uns auch darauf aufmerksam, dass auch wenn vielfach die Parole zu hören ist, Zugang ist alles, das ist nur die halbe Wahrheit. Heute ist natürlich das Interesse am Zugang zum Beispiel zu kulturellen Gütern sehr groß und für die Befriedigung dieses Interesses ist nicht in jedem Fall nötig, diese Güter auch zu besitzen. Aber für die Entscheidung, ob ich ein Open Access ermöglichen möchte oder nicht, muss ich schon die Gegenstände oder die Rechte an ihnen, die Nutzungsrechte besitzen. Deswegen wird die Kategorie des Eigentums meines Erachtens nicht weniger wichtig, als sie es in früheren Zeiten war. Das sehen wir spätestens dann, wenn es eben um die Frage der Beschränkung oder Verhinderung öffentlichen Zugangs geht. Da haben Sie ja ein Beispiel schon angesprochen. Deswegen stellt sich, glaube ich, für die Eigentümer das nicht so als Problem dar. Die können ja schlechterdings sagen, das Ding gehört mir. Wenn das Museum es digitalisiert, ziehe ich die Leihgabe zurück. Allerdings sollten wir von öffentlichen Museumseinrichtungen erwarten, dass sie diese Karte nicht spielen, weil sie das Eigentum ja mit Steuermitteln erworben haben. Hier kann man eher die grundsätzliche Bedeutung auch der Kategorie des Eigentums sehen. Wenn ich das Nutzungsrecht habe, wenn ich etwas mein Eigentum nenne, dann kann ich über Paywalls arbeiten, dann kann ich mit Kopierschutz arbeiten, dann ist es mit dem offenen Zugang unter Umständen sehr, sehr schnell vorbei. Und deswegen versuchen ja auch die großen AI-Konzerne im Moment Software zu entwickeln, die ihnen die Umgehung von Kopierschutztechnologien und Paywalls ermöglicht, damit sie einen, zumindest insgeheim, einen noch breiteren Zugriff auf interessante Daten bekommen, als es ihnen im Augenblick möglich ist. Und das ist sicher auch eine Entwicklung, die wir sehr aufmerksam werden beobachten müssen. Mir ist der Punkt aber auch deshalb wichtig, weil ich glaube, man muss hier eben sehen, dass es durch den digitalen Wandel bedingt, gerade weil Sie eben das Beispiel eines Kunstwerks ansprachen, Kunst zumindest geben kann und digitale Reproduktionen von Kunst in vielen Fällen betroffen sind, von etwas, was man meines Erachtens ganz gut als Zugangsbedingungen zweiter Ordnung bezeichnen kann. Zugangsbedingungen zweiter Ordnung sind dann eben solche Bedingungen, deren Erfüllung weder im Belieben von Künstlerinnen und Künstlern noch von denjenigen stehen, die in Kulturinstitutionen das Sagen haben, sondern das sind Bedingungen, die beiden Parteien von außen vorgegeben werden. Und die haben heute ein Gewicht, aufgrund von auch einer sehr hohen Monopolisierung im digitalen Bereich natürlich auch. Wenn ein Bleistifthersteller pleite ging, konnte der Künstler immer noch woanders einen Stift kaufen. Wenn aber heute jemand, der genuin digitale Kunst erzeugt hat, vor dem Problem steht, dass die Software, mit der er sie erzeugt hat, aber die man auch braucht, um sie zu betrachten, nicht mehr am Markt ist, weil die Firma verkauft wurde, pleite gegangen ist etc. und das Produkt nicht mehr weiterentwickelt wird, dann kann es eben sein, dass der schlichte, wenn man so will, primäre Zugang zu einem Objekt aus Gründen, die weder die Urheberperson noch die Kultureinrichtung zu vertreten haben, sondern aus Gründen, die sehr, sehr weit von ihnen entfernt nach ganz anderen Prinzipien operierende Firmen etc. in ihrer Macht haben, zu gewähren oder eben nicht zu gewähren. Und was wir heute eben erleben beim Zugang zu früher digitaler Kunst und auch zu Reproduktion manchmal, ist, dass die Software so veraltet oder die Hardware, dass wir sie eben nur noch singulär irgendwo haben. Und dann schließt sich der Kreis zum Thema, das wir eben besprochen haben. Wie anspruchsvoll sind unsere Erwartungen an Kultureinrichtungen hinsichtlich der Zurverfügungstellung oder hinsichtlich der Gewährleistung von Zugangsbedingungen zweiter Ordnung? Müssen die gleichsam auch für den Worst Case einer Pleite eines Softwareherstellers immer schon Vorsorge tragen oder dafür, dass der Röhrenfernseher heute nicht mehr nur durch den Flachbildfernseher, sondern gar durch einen kleinen Computer oder gar Smartphone-Bildschirm abgelöst wird und man dadurch ein ganz anderes Kunstrezeptionserlebnis von einem Videokunstwerk haben könnte oder würde. Ich glaube, in diesem Zusammenhang kommen wieder politische Fragen ins Spiel. Diese Zugangsbedingungen sind jedenfalls gegenwärtig noch, weil sie sehr hohen Kapitaleinsatz zum Teil erfordern, solche, über deren Gewährung oder Nichtgewährung von Monopolinhabenden entschieden werden kann und denen dann auch wieder sehr viele in den USA sitzen. Da kann man noch eine weitere Bedingung nennen, aber das hat sich jetzt ja auch in den letzten Wochen und Monaten bei der Begleitung der amerikanischen Politik gezeigt. Zugangsbedingung ist unter Umständen auch, wo ein Server steht. Das kann in den nächsten Jahren auch für den Kulturbereich noch sehr viel entscheidender werden, als das bisher der Fall war. Denn Zensur auch gegen unliebsame Kultur ist technisch nicht nur im Iran möglich. Und deshalb sollten wir da überlegen, wo sollten unsere Kultureinrichtungen ihre Digitalisate hosten und sollten sie proprietäre Software vom internationalen Markt benutzen oder müssen wir nicht doch auf Open-Source-Software aus zum Beispiel europäischer Entwicklung setzen, auch wenn die heute gewisse Standards noch nicht erfüllt. Hier sehen Sie nochmal, warum es auch, glaube ich, wichtig ist, dass man von dem Thema des Zugangs zu Kunstwerken die Linien auszieht zu Fragen der Erfüllung oder des Erfülltwerdenkönnens von Zugangsbedingungen überhaupt.
Nochmal eine andere Frage. In Kultureinrichtungen, weil Kulturgüter wertvoll sind, geschützt werden müssen, sind wir auch daran gewöhnt, dass es irgendwie Alarmsysteme gibt, dass es Videokameras gibt, die uns folgen, wenn wir uns in, nennen wir nochmal wieder, Museumsräumen aufhalten oder vielleicht auch in Archiven. Wie ist das im digitalen Raum mit der Überwachung von Nutzung? Also das eine ist, das Digitalisat ist da und ich kann vielleicht Zugang haben. Das andere ist, ich bin möglicherweise auch Teil eines digitalen Nutzungsmessungsszenarios, sicherlich mal mindestens, aber vielleicht auch schärferer Auswertungen von Besucherverhalten, Nutzerverhalten, Downloadverhalten, Klickverhalten. Gibt es da für den Kulturbereich Einsichten?
Also meines Erachtens wird dieses jetzt im Museumsbereich als sehr viel weniger problematisch empfunden, als wir im Bereich der Wissenschaft und des Zugangs zu Bibliotheksbeständen das Science-Tracking empfinden und empfinden müssen. Dass man also heute genau nachvollziehen kann, wer zu welchem Zeitpunkt welches Buch womöglich auch nicht nur gelesen hat, sondern welche Seite aufgeschlagen hat oder dann Notiz angebracht hat. Das ist natürlich etwas, was uns angesichts der Zunahme autoritärer Regime in dieser Welt noch mal ganz besonders interessieren muss. Und ich weiß eben einfach auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in Deutschland Zuflucht gesucht haben, aus anderen Ländern kommend, wo die Wissenschaftsfreiheit schon sehr stark beschnitten ist. Da ist die Bereitschaft, digitale Zugänge zu nutzen, einerseits sehr groß, andererseits aber auch das Bewusstsein sehr hoch, dass man damit Daten liefern könnte, die etwa einer Regierung Anlass geben könnten, einen verdächtig erscheinen zu lassen. Und das ist etwas, was wir als Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler in Deutschland, glaube ich, was wir noch viel sensibler handhaben müssen. Und da scheint mir auch die DFG-Stellungnahme zum Science-Tracking die richtige Richtung zu weisen. Aber wir müssen das auch, glaube ich, in der wissenschaftlichen Praxis an den Universitäten noch sehr viel genauer im Blick haben, dass eben selbst über Bibliotheken online zugänglich gemachte Bücher Spuren hinterlassen, wenn sie heruntergeladen oder gelesen werden. Und die großen Konzerne des Buchmarktes, des wissenschaftlichen Buchmarktes, mit denen man heute Deals abschließt, die müssen diese Daten vielleicht nicht unbedingt gleich an ein autoritäres Regime verkaufen, aber sie bieten zum Teil Auswertungen dieser Daten für Hochschulen und Hochschulleitungen an. Ich habe selber schon eine Managerin eines dieser Großkonzerne Produkte anpreisen hören. Man wird auf dieser Basis der Daten versuchen, auch Beratungsleistungen im Wissenschaftsbereich zu verkaufen, deren Wert außer zur Gängelung und zur Verhinderung von kritischer Wissenschaft also höchst fragwürdig ist, denke ich.
Ich würde gerne eine andere Frage nochmal stellen, die sich bezieht auf die große Menge an Kulturgütern in diesem weiten Sinne, den Sie anfangs beschrieben haben, heutzutage. Zugänglich machen bedeutet ja auch herausstellen als etwas, das man zugangswürdig, interessant, aufhebenswert findet. Wie geht man damit um, dass so viel zu entstehen scheint heute? Also ich setze jetzt voraus, dass es so ist. Sie können mir mal sagen, ob der Eindruck stimmt. Wenn man mal durchzählen würde, was gibt es an analogen Kulturgütern und was entsteht heutzutage so, kommt man ja im Grunde an praktisches Kapazitätslimit. Wie geht man damit um? Und wer kümmert sich auch darum, solche Entscheidungen dann zu treffen?
Also es ist wichtig, sich klarzumachen, dass hier Entscheidungen getroffen werden. Faktisch werden sie heute nach meinem Eindruck in vielen Bereichen immer noch eher so getroffen, dass man sagt, wofür haben wir jetzt gerade Geld gekriegt? Dann wird das und das digitalisiert. Und ich sehe jetzt bei uns noch nicht so für den Kulturbereich eine gängelnde Politik dahinter. Das wäre aber sicherlich auch etwas, was passieren kann. Und das ist natürlich auch der Kuratierung digitaler Sammlungen bedarf, wird, glaube ich, schon gesehen. Aber dass vielleicht der Beruf der Kuratorin oder des Kurators in Zukunft auch ein Beruf sein könnte, der die Selektion digitalen Materials, auch genuin digitalen Materials umfasst. Das ist aktuell, glaube ich, noch nicht so stark in der Diskussion, scheint mir aber unabweisbar zu sein. Wenn es um Konservierung geht und wir haben bei YouTube jede Menge Filme, die von Leuten, die vielleicht als Künstler sehr bekannt sind und von Leuten, die nur sich selber für Künstler halten und von Leuten, die sich gar nicht für Künstler halten, da hochgeladen wurden. Müssen all diese Objekte dauerhaft als kulturelle Güter gesichert werden oder kann und muss nicht, so wie Sie gefragt haben, da auch eine Auswahl erfolgen? Und ich glaube, es ist klar, es muss eine Auswahl erfolgen und man muss auch überlegen, anhand welcher Kriterien. Das sind auch Fragen, die wir diskutieren. Da ist natürlich Einstimmigkeit nicht so ganz schnell in einer pluralen Gesellschaft zu erreichen. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Ich finde es eher gut, dass in unserer Gesellschaft solche Kriterien noch nicht so vorgegeben werden, wie das in autokratisch regierten Gesellschaften oft der Fall ist.
Vielleicht mal noch mal eine andere Frage. Also Digitalisierung von Kulturgütern und Digitalisierung als Schaffen von Zugang, das ist ja vermutlich ein ganzes Labor für Barrierefreiheitskonzepte und Strategien.
Wir haben einen größeren Schwerpunkt jetzt zum Beispiel gesetzt in der Frage, welche Chancen bietet die Digitalisierung etwa auch dafür, Menschen mit Beeinträchtigungen kulturelle Güter zugänglich zu machen. Da machen wir auch im März eine große Tagung dazu, natürlich auch mit und von Betroffenen. Wir haben auch unter unseren Fellows Personen, die seit langem auch als selbst teilweise Betroffene an diesem Thema arbeiten. Und das bedeutet eben zum Beispiel so etwas wie, kann ich etwa jemandem, der nicht sehen kann, kulturelle Güter durch konsequente Audiodeskription in einer gewissen anderen als den Sehenden womöglich, aber Weise erfahrbar machen? Welche Resultate gibt es da und so weiter? Das kann aber eben auch etwas heißen, was gerade der Autor eines unserer ersten Access Points, die im Netz stehen, der hat hier die Frage untersucht, wie ist es denn mit der Zugänglichmachung kultureller Güter für Menschen, die mit dem Lesen von komplexer Gegenwartsliteratur ihre Schwierigkeiten haben und die entsprechenden rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen für die Verbesserung des Zugangs zu solcher Literatur für Leseinteressierte mit eingeschränkten Lesefähigkeiten untersucht. Und das vor dem Hintergrund, dass es ja inzwischen ein wachsendes Angebot auch von darauf spezialisierten Verlagen gibt, an vereinfachten Ausgaben, nicht nur klassischer Werke, es gibt inzwischen auch vereinfachte Ausgaben von Werken der Gegenwartsliteratur. Diese letzteren erfordern in jedem Fall die Zustimmung der Urheber und des Verlags der Originalausgabe. Und da kann man sich natürlich fragen, gehört es zu einer verantwortlichen Wahrnehmung des Urheberrechts, solche Bearbeitungen zu erlauben, auch wenn sie aus dem Text etwas machen, was die Autorin oder der Autor so selber nicht geschrieben hat und vielleicht auch nie hätte schreiben wollen? Oder sollte man hier eher die ästhetische Unantastbarkeit der Objekte im Blick haben? Mir scheint, das Thema wird uns massiv beschäftigen, glaube ich.
Die Publikation ist vermutlich von Thomas Carter, der ja auch schon bei uns im Digitalgespräch war.
Genau.
Wir können ja gerne mal die Folge auch noch mit verlinken und dort dann auch die Publikation zugänglich machen.
Genau.
Ich würde gerne noch mal auf den Aspekt zu sprechen kommen, der vorhin kurz angeklungen ist an verschiedenen Stellen. Sie hatten ja gesagt, in unserem Kulturkreis oder in unserer Auffassung ist Zugang wichtig, wird als demokratische und vielleicht auch gerechte Art des Umgangs mit Kulturgütern aufgefasst. Sie haben ja auch einen internationalen Blick. Was ist Ihr Eindruck von auch internationalen Kooperationen, die Sie haben? Wie schauen da welche Gruppen auf die Frage, wer Zugang haben sollte?
Ja, wir kooperieren zum Beispiel mit einer Gruppe, mit der wir auch im April eine Forschungsklausur machen, von Juristen und Bibliothekswissenschaftlerinnen aus Sri Lanka, also beides beiderlei Geschlechts. Und da geht es um die Frage, wie man dort bibliotheksrechtliche Bestimmungen zum Zugang gestalten sollte. Und im Vorfeld findet in Sri Lanka, da werden wir nur partiell als Videogäste teilnehmen können, eine Konferenz über den Umgang mit Palmblattmanuskripten statt. Und da ist es eben auch so, dass die von bestimmten Teilen der Bevölkerung eines solchen Vielvölkerstaates nicht unbedingt als kulturelle Güter gesehen werden, die allgemein zugänglich sein sollten, etwa in digitalisierter Form, sondern die vielleicht gar nicht digitalisiert werden sollten, damit das, was dort niedergelegt ist, als Geheimnis einer bestimmten Gruppe oder als konstitutives Moment auch einer Gruppenzugehörigkeit nicht gleichsam unter falsche Augen gerät.
Also eine Art, ja, kulturelles Geheimnis.
Naja, ja, das gibt es eben auch. Natürlich gibt es auch immer Sachen, die also aus anderen Gründen nicht veröffentlicht werden. Ich glaube, man muss hier vor allen Dingen auch gucken, gibt es hinreichend starke gegenwärtige Interessen, die von Betroffenen selbst auch vertreten werden. Das wird, glaube ich, aus meiner Sicht für die Abwägung zwischen der Ermöglichung eines offenen Zugangs und der Berücksichtigung von Zugangsbeschränkungsinteressen eine Rolle spielen. Das, was als konstitutives kulturelles Gut von einzelnen Gruppen angesehen wird, da wird man vielleicht nicht so leicht sagen können, das muss zwingend allen zugänglich sein. Und generell glaube ich auch, dass eben die Anerkennung des Menschenrechts auf kulturelle Teilhabe nicht heißen kann, dass jede Person dieser Erde ein Recht hätte, Zugang zu allen kulturellen Gütern der Erde zu haben. Das ist nicht nur nicht möglich, es nur anzustreben, wäre übermäßig teuer und Gesellschaften haben nicht nur die Aufgabe, Zugang zu kulturellen Gütern zu gewähren, sondern zum Teil noch etwas substanziellere Aufgaben, was die Subsistenz von Menschen angeht. Und da würde ich denken, muss dann unter Umständen einfach auch mit Einschränkungen gearbeitet werden. Da stellt sich natürlich immer das Kuratierungsproblem, das wir eben schon diskutiert hatten. Wer entscheidet, anhand welcher Maßstäbe? Ich denke, das kann man nur versuchen zu erarbeiten. Ich habe das mit einem Kollegen aus der Soziologie aus der Tschechischen Republik versucht, an einem ganz anderen Gegenstand, nämlich an der Frage, in welchen Fällen könnte das Geoblocking von Filmen, also die Nichtzugänglichmachung von Filmen für Menschen in bestimmten Ländern, moralisch zumindest eine legitime Verfahrensweise sein. Das wird ja in der Regel in der EU vor allen Dingen aus Gründen der Gewinnsteigerung angewandt. Aber es gibt natürlich auch vereinzelt Bereiche, wo man sagen muss, manche Filme würde es wohl in einer sehr wenig gesprochene Sprache gar nicht geben können, wenn man nicht bestimmte Verkaufs- und Zugriffshindernisse hätte, weil man dann eben bestimmte Einnahmen auch nicht erzielen kann. Geoblocking kann unter sehr selten eintretenden Bedingungen moralisch gerechtfertigt sein, aber letztlich doch auch nur gewissermaßen als eine Notmaßnahme, die darauf abzielt, kulturelle Vielfalt nicht zu minimieren, sondern zu erhalten oder zu fördern. Und es muss schon sehr triftig klar sein, dass dies der Grund ist. Bloße Gewinnmaximierungsinteressen können das eigentlich schon deshalb nicht, weil es ja so ist, warum sollen sich, wenn die Anbieter, die Verwerter von audiovisuellen Inhalten in digitaler Form, wenn die sich aussuchen dürfen, frei, auf welchem Markt sie was anbieten, warum sollen dann diejenigen, die die Filme anschauen wollen, nicht ihrerseits auch die Freiheit haben, zu gucken, was sie sich anschauen wollen, unabhängig davon, an welchem Punkt der Erde sie sich in einem bestimmten Zeitpunkt aufhalten.
Ich würde gerne zum Abschluss nochmal eine Frage stellen, die abzielt auf den Unterschied zwischen der Rezeption eines, sag ich jetzt mal, analogen Kunstwerks oder eines analogen Objekts und dem Digitalisat, auch wenn es sehr gut gemacht ist. Ich hatte ja in der Anmoderation die Mona Lisa erwähnt. Es gibt ja inzwischen super hoch aufgelöste Dateien, in denen man im Grunde jeden Pinselstrich nochmal reinzoomen kann. Also man hat ganz andere Möglichkeiten, mit dem Bild umzugehen. Trotzdem zieht gerade dieses Gemälde ja Millionen von Besucherinnen und Besuchern an. Was würden Sie sagen, was sind die Unterschiede oder auch Eigenschaften, die das Original und die digitale Kopie unterscheiden in der Rezeption?
Ja, Sie stellen die Frage so, dass jemand, der so wie ich eher die Auffassung hat, dass man nicht zu stark dem Originalkult huldigen sollte, es schwer hat, darauf eine Antwort zu geben. Ich würde nämlich sagen, naja, es könnte sein, dass die höhere Popularität dieses einen Originals nicht so sehr viel mit einem Interesse, dieses Werk ästhetisch zu erfahren, zu tun hat. Ein Interesse, das möglicherweise tatsächlich doch auch durch das Digitalisat, jedenfalls wenn es in geeigneter Weise aufbereitet, was die Größe angeht und so weiter, einem wieder vorgeführt wird, projiziert wird. Also das, was jetzt das Original dem voraus hat, ist ja möglicherweise wirklich so etwas wie der Glaube, es sei wichtiger, der dann auch Leute dahin zieht. Und das Wissen, dass es eben durch seine Original- oder ich würde besser sagen Erstmanifestationsqualität etwas ist, was sich von den anderen Kopien oder mehrfach instanziierten Exemplaren desselben Werks, als die ich so Digitalisate ansehen würde, unterscheidet. Wenn es möglich ist, Sekundärartefakte herzustellen, die auch haptisch, vielleicht auch vom Geruch her, ähnliche Erfahrungen ermöglichen wie das Original. Also ich sage nicht, dass in jedem Fall das möglich ist, aber wir staunen ja doch, was der digitale Wandel uns an Reproduktion inklusive jetzt auch 3D alles ermöglicht. Und je stärker sich das noch womöglich perfektioniert, desto weniger wird man meines Erachtens ohne, wenn Sie so wollen, Aberglauben sagen können, es ist wichtig, zum Original zu pilgern, weil nur das mir die wahre ästhetische Erfahrung eben dieses Werks ermöglicht.
Wie ist denn die Erfahrung aus Häusern, die beides bieten, sowohl das Original als auch freimütig, großzügig, Varianten der digitalen Konsumierbarkeit ihrer Artefakte? Sagen die, das eine macht dem anderen Konkurrenz oder steigert das sich vielleicht sogar gegenseitig?
Also Untersuchungen dazu sind mir leider nicht bekannt, aber so vom Hörensagen von Leuten aus dem Museumsfach habe ich doch verschiedentlich auch die Auffassung gehört, dass man sagt, naja, das Digitalisat macht darauf aufmerksam, dass wir hier was haben. Und ich sage mal, der Nutzen des Aberglaubens an das Original schadet nicht. Der erfüllt dann das Museum auch wirklich. Das sei ja auch jedem gegönnt. Es gibt ja keinen Grund, Leute, die dahin pilgern wollen, davon wegzuhalten. Ich jedenfalls gehöre nicht zu denen, die meinen, man müsste dann noch den CO2-Fußabdruck für die Inkaufnahme der Reise zum Museum in Rechnung stellen. Also das wäre jetzt ein bisschen zu kleinkariert, glaube ich.
Das heißt, es reicht zu wissen, dass es ein Original gibt oder ist nicht mal das nötig?
Naja, ich würde es genauso sehen wie beim Archivgut. Ästhetische Erfahrung ist zwar etwas anderes als die zur Kenntnisnahme der Inhalte eines Schriftstücks aus einem der öffentlichen Verwaltung zum Beispiel. Aber im Prinzip kann mir doch eine herausragende, originalgetreue Kopie, wenn sie all diese Dimensionen ästhetischer Erfahrung auch ermöglicht, die das Original ermöglicht, ich habe da eben gesagt, auch haptische und Geruchsfragen gehören dazu, dann tut sie das eben. Und dann kann ich natürlich sagen, ich will auch noch das Original sehen, aber ich glaube, ich muss es nicht. Und ich denke, ich selber würde die Frage mir immer dann stellen, wenn ich das Gefühl habe, dass die digitale Reproduktion schlecht, falsch oder ein unzutreffendes Bild des Originals vermitteln sein könnte. Und dann sind wir interessiert und brauchen als Authentizitätsanker eben auch das Original. Und auf das sollten wir auch nicht verzichten. Das ist nicht so, dass ich im Verzicht das Wort rede, aber um jetzt eine Seminararbeit über ein Gemälde zu schreiben, das im Louvre hängt, muss ich vielleicht nicht einmal dahin fahren, jedenfalls in künftigen Zeiten nicht. Da sind viele sicherlich im Kunstfach anderer Meinung, aber ich könnte mir vorstellen, dass die bei noch weiter voranschreitenden digitalen Reproduktionstechnologien das doch so ist, dass es einfach drauf ankommt. Vielleicht für die Dissertation muss man den Weg dann doch in Kauf nehmen, für die Seminararbeit vielleicht nicht zwingend. Also da gelten dann pragmatische Regeln, denke ich.
Und damit ist dieses Digitalgespräch zu Ende. Und wir bedanken uns bei Reinhold Schmücker für diese spannenden Einblicke und die interessante Diskussion. Viele Grüße. Und wie immer auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und die Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder in 3 Wochen zur nächsten Folge des Digitalgesprächs, einem Podcast von CVEDI, dem Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung. Thank you.